Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wenig Licht und viel Schatten, so lautete vor 2 Jahren das ziemlich ernüchternde Resümee zu den Filmfestspielen in Locarno. Ob die Bilanz in diesem Jahr besser ausfällt, erfahren wir gleich. Regelrecht düster geht es in der Volkssage von Krabat zu. Das Theater in Altenburg und Gera bringt den Stoff jetzt als Mystery Musical auf die Bühne. Und wir berichten über eine kleine Ausstellung in Greifswald, die die Rezeption von Caspar David Friedrich in ein anderes Licht rückt. Locarno gehört mit seiner Piazza Grande und einer Riesenleinwand seit 1946 zu den A-Festivals in der Filmbranche, hat in den vergangenen Jahren aber ein wenig an Glanz verloren. In diesem Jahr war die Hoffnung also groß, dass die 77. Ausgabe der Filmfestspiele ein wenig mondäner und erfolgreicher zu Ende gehen würden. Morgen am letzten Tag wird dann der Goldene Leopard an die besten Filme verliehen. Dieses Mal von einer neuen Jurypräsidentin, der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner. Über das Festival und die aussichtsreichsten Leopardenanwärter spreche ich jetzt mit Patrick Wilinski, der für uns das Festival beobachtet hat. Herr Wilinski, nicht wenige Festivalbesucher mutmaßen, dass einer der großen Preise nach Österreich gehen könnte. Der Spielfilm Mond von Kurtwin Ayub wurde begeistert aufgenommen. Woran lag das?
Ja, das lag daran, dass der Film zum einen sehr realistisch und zum anderen sehr spannend unterschiedliche Formen von weiblicher Unterdrückung erzählt. Es geht zunächst in Wien los. Wir lernen eine Martial Arts Boxerin kennen, Sarah. Sie muss ihre Karriere an den Nagel hängen und reist dann auf Einladung einer jordanischen Großfamilie in den Amman, weil sie dort 3 Teenager-Tochter einer reichen Familie trainieren soll. Und vor Ort merkt sie dann, dass diese 3 Schwestern gar nicht trainieren wollen. Sie scheinen so eingesperrt zu sein in diesem goldenen Käfig. Die Familie hat vielleicht was mit kriminellen Machenschaften zu tun. So genau wird das nicht klar. Diese 3 Teenagerinnen, die sehnen sich nach Instagram, die sehen sich nach Shopping-Malls. Und diese Sarah, die Wienerin, die muss sich fragen, ob sie überhaupt helfen kann oder ob sie überhaupt helfen soll. Und so erzählt Mond, wie ich finde, sehr intelligent von den Käfigen der Gesellschaft, in denen sich vor allem Frauen befinden. Es erzählt auch von kulturellem Unverständnis der Westeuropäer gegenüber den Verhältnissen in Jordanien. Und der Film ist also zum einen Gesellschaftspanorama, dann auch Kritik am weißen Erlösermotiv im Kino. Und er spielt sehr schön mit den Ideen, wie unterschiedliche Käfige sind. Also die Sportkäfige für die Martial-Arts-Trainerin, der goldene Käfig für diese Teenagerin. Und damit etabliert sich diese junge Regisseurin wirklich als großes Talent des Weltkinos. Das war ein erstaunlicher Film im Wettbewerb in Locarno.
Ja, dann gab es noch einen Film, der war besonders lang. Der dauerte knapp 4 Stunden. Es war ein Dokumentarfilm über den ausbeuterischen Kapitalismus in China. Da kann man ja annehmen, dass der Regisseur es jetzt mit seiner filmischen Arbeit in China künftig schwer haben dürfte, oder?
Ja, das stimmt. Er lebt auch schon länger nicht mehr in China. Wang Bing heißt der Regisseur. Der hat das Festival übrigens vor ein paar Jahren auch mal gewonnen. Er lebt mittlerweile in Paris und in China wurden aber kürzlich auch alle verfügbaren Filme von ihm zensiert und selbst Informationen zu seinen Werken auf digitalen Datenbanken wurden gelöscht, weil eben zu kritisch berichtet wird in seinen Filmen über die Schattenseiten des Wirtschaftswunders in China. Und in seiner auf 12 Stunden angelegten Trilogie Youth ist das ganz besonders sichtbar. Hier in Locarno wurde der zweite Teil mit 240 Minuten lang gezeigt. Darin porträtiert er über 4 Jahre hinweg das Leben von saisonalen Textilarbeitern in der Provinz Xili in China. Und er wirft uns da einfach hinein in diese stickigen Sweatshops mit diesen lauten alten Nähmaschinen, zeigt, wie unwürdig diese Arbeitsverhältnisse sind, wie die Arbeiter ständig versuchen, geringfügige Lohnerhöhungen zu erstreiten, aber ständig irgendwie klein gehalten werden, bedroht werden, angefeindet werden von den Leitern dieser Sweatshops. Das ist sehr immersives Kino, aber auch ein furchtbarer Einblick in die Zustände, die an so Berichte des Manchester-Kapitalismus zum Ende des 19. Jahrhunderts hin erinnern. Aber all das ist die chinesische Gegenwart und Gegenwart, die der Film wirklich zu einer reinen Erfahrung in große Kinobilder fügt.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gab noch einen weiteren asiatischen Festival-Liebling. Der hatte als letzter Film seine Weltpremiere im Wettbewerb. Der Koreaner Hong Sang-soo zeigte seine neueste Arbeit bei The Stream. Sein zweiter Film dieses Jahr, ein weiteres Liebespuzzle wie der erste.
Ja, genau. Und etwas Schönes zum Abschluss des Festivals, wie ich fand. Es ist so eine typische Figurenkonstellation für ihn. Eine junge Kunstlehrerin lädt ihren Onkel ein, damit er in der Schule mit 4 Schülerinnen ein Theaterstück aufführt. Er macht das, weil er als junger Mensch das schon mal gemacht hat und gescheitert ist. Er probiert also nochmal in den gleichen Fluss zu steigen. Und wir alle wissen, das kann so nicht funktionieren. Und daraus entwickelt sich so ein köstlicher Reigen von Männern und Frauen, die essen und trinken. Und während sie trinken, reden sie immer mehr über Reinheit, über Liebe, über Kunst und die Unfähigkeit, alle Träume zu verwirklichen. Das ist so wirklich Kino, wo einem das Herz aufgeht, weil es diese kleinen philosophischen Momente hat, die man sich dann doch immer wieder wünscht.
Und wie schätzen Sie die Qualität ein des 77. Festivals von Locarno rückwirkend?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass der künstlerische Leiter jetzt in seinem 4. Jahr, Jonah Nazzaro, endlich dort angekommen ist, wo er mit dem Festival hin wollte. Eine Mischung aus jungem, frischem Kino mit einer Betonung auf dem Genrefilm, mit viel Mut auch für filmische Experimente wie dem chinesischen Dokumentarfilm. Das ist schon eine Formel, die Locarno ganz besonders macht und in den nächsten Jahren auch sicherlich international konkurrenzfähig.
Die 77. Filmfestspiele von Locarno gehen an diesem Wochenende zu Ende. Und darüber sprach ich mit Patrick Wilinski. Vielen Dank. Neulich, als überall im Land die Open-Air- und Sommertheatervorstellungen begonnen haben, da zeigte das Staatstheater in Cottbus eine sehr gelungene szenische Bearbeitung der Volkssage vom Krabat. Die Sage ist Teil der sorbischen Kultur und Tradition in der Lausitz, also vor allem im Süden von Brandenburg und in Sachsen. Neben dem Krabat-Roman von Ottfried Preußler schrieb der Autor Juri Bresan sogar 3 Romane über die Sagengestalt der Sorben, vor allem die Schwarze Mühle. Das Theater in Altenburg und Gera hatte vor kurzem auch schon eine Theaterfassung erarbeitet. Und weil es auch Musik dazu gab, wurde es hier zum Mystery Musical. Obendrein steht in Lumpzig, mitten im Altenburger Land, eine richtige Bockwindmühle. 1732 erbaut, die zur Kulisse geworden ist für das Ensemble. Gestern folgte die Fortsetzung an der Mühle in Lumpzig, Krabat und der König. Michael Lages war dabei.
Hier hat gerade Thüringen begonnen und in jedem Dorf grinst von den Plakatwänden der Mann von ganz rechts außen, der hier demnächst regieren will. Wie kann wohl die Fabel von Krabat, die ja immerhin den ziemlich faustischen Teufelspakt um eine Mühle und die wirtschaftliche Macht beschwört, die mit ihr verbunden ist, wie kann ein Krabat heute auskommen ohne Bezug zur aktuellen Politik und deren Beschwörungen? Eigentlich nicht. Im Theaterzelt an der uralten Mühle von Lumpzig entscheiden sich Schauspielchef Manuel Kressin und Komponist Olaf Kröger dann aber doch für einen anderen Weg. Aber der Reihe nach, lange vorm ersten Ton vom Mystery Musical, sitzen wir bei Schinkenbrot und Bier und werden eingestimmt. Das Altenburger Laienensemble tanzt, trägt regionale Trachten und singt. Wir singen das Mühlenlied mehr oder weniger mit. Und auch die neue, die Fortsetzungsfabel vom Krabat, stattet das Theater vor allem stimmungsvoll aus. In der Hauptrolle die Mühle persönlich, 292 Jahre alt. Die natürlich restaurierten Flügel drehen sich noch im Licht der Theaterscheinwerfer und sie muss recht einträglich gewesen sein in früheren Zeiten, denn Wind gibt's reichlich zwischen den Horizonten auf der Hochebene vom Altenburger Land. Wer so eine Mühle betrieb, hatte wirtschaftliche Macht und also politischen Einfluss. Im Pakt mit den Mächten der Finsternis, sagt die Legende, hatte der einstige Müllersjunge Krabat vom schwarzen Müller die Herrschaft über die Mühle erkämpft. Kaschemme zum schwarzen Müller heißt denn jetzt auch hier die Gastscheune, in der vor Beginn getanzt und gesungen wurde. Hier geht's uns gut, wie der Dorfbevölkerung, die zu Beginn im Stück Mühlenchef Krabat hochleben lässt. Aber Unheil droht, der König hat den Besuch angekündigt. Welcher Nationalität der allerdings ist und welche Sprache der spricht, wissen die Dörfler nicht so richtig. Kassin streut fast unmerklich einige historische Hinweise in den Text. Überhaupt legt er viele Spuren aus, etwa Krabats Versuch, per Zauberspruch den toten besten Freund von früher wiederzubeleben.
Veni ex vita, veni ex nostra.
Das geht aber nicht gut und führt auch zu nichts, als es später dann doch noch gelingt. Dramaturgisch bleibt Kressins Krabbert-Fortsetzung generell ein bisschen unordentlich, viele Motive, wenig klare Linie. Der Plot immerhin ist klar, als der König kommt, singt er viel und darf dabei recht barock klingen in Olaf Krögers Komposition. Doch leider bekommt er auch Krabberts nächtliche Begegnung mit dem Gevatter mit, Freund Hein, mit Sense, der Tod persönlich. Auf dessen Hilfe bei der Versorgung mit Korn zum Mahlen ist Müller Krabbert dringend angewiesen, das ist der Kern vom Teufelspakt. Nun aber will auch der dumme König eine Vereinbarung mit dem Jenseits, um endlich mal so richtig Krieg führen zu können, ohne dabei selbst Soldaten zu verlieren. Das ist sein Pakt. Das Schlachten beginnt und tatsächlich kommen des Königs Soldaten immer nur verletzt zurück. Trotzdem aber bricht natürlich das Wirtschaftssystem zusammen. So muss der Teufel erst den dummen König holen. Und zum Schluss können dann alle Hymnen singen vom ewigen Frieden. Der Teufelspakt des Mühlendirektors Krabbert allerdings stand nie in Frage. Hier könnte ein Krabbert ganz von heute wirklich beginnen, wenn nämlich auch der wirtschaftlich so überaus nützliche Teufelsgevatter selber zum Teufel geschickt würde. Aber was geschähe dann mit der Wirtschaft im armen Land um die Mühle herum? Das bleibt ein sehr starker Stoff und er ist noch für manche Fortsetzung gut, vor und erst recht nach der Wahl.
Krabbert und der König als Mystery Musical am Theater Altenburg und Gera, Michael Lages berichtete. Ohne Bezug auf die aktuelle Politik geht es gerade also eher selten in den Theatern oder auch Museen zu. Einige Ausstellungen aber versprechen auch Flüchte in schönere Kunst- und Fantasiewelten. So sehnte sich die große Ausstellung in Hamburg über Caspar David Friedrich einer Kunst für eine neue Zeit herbei. Und in Berlin wurden bis vor einigen Tagen unendliche Landschaften von ihm gezeigt, so der Titel der Schau dort. Auch im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich eignen sich seine gemalten Landschaften als Projektionsflächen für Fluchten und Wünsche. Eine kleine Ausstellung über Caspar David Friedrich in Greifswald nähert sich dem Maler auf ganz andere Weise. Es ist nicht die einzige Ausstellung dort, die sich Friedrich gerade widmet, aber die einzige, die den Anspruch erhebt, über CDF im Jubiläumsjahr etwas zu sagen, was bisher noch nirgendwo sonst zu hören gewesen ist. Konkret geht es um das Thema der Friedrich-Rezeption im Nationalsozialismus. Kilian Heck, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Greifswald, hat die Ausstellung gemeinsam mitkonzipiert und ich habe ihn zunächst gefragt, warum hört man denn selbst in diesem Jubiläumsjahr so wenig von diesem dunklen Kapitel der Friedrichschen Rezeptionsgeschichte? Wird die bewusst in den Ausstellungen verschwiegen?
Ich glaube, dass Friedrich und die Ausstellung zu Friedrich in diesem Jahr vornehmlich auch dem Ziel einer, sagen wir mal, Flucht in die Romantik dienen sollen. Und ich kann nur sagen, dass ich das ja auch durchaus legitim finde, in ganz andere Landschaften, sie heißen ja teilweise unendliche Landschaften, eintauchen zu wollen. Dennoch kann man Friedrich und seine Wirkgeschichte, seine Rezeption nicht ganz unbeachtet lassen. Auch gerade der aktuellen politischen Vorgänge bei uns im Land sollte doch auch die problematische Rezeptionsgeschichte bei Friedrich ein Stück weit zumindest in den Fokus gerückt werden.
Was setzen Sie dem denn entgegen, also dieser Kunst für eine neue Zeit, hieß es glaube ich in Berlin, den unendlichen Landschaften. Was ist denn bei Ihnen zu sehen aus den Archiven und an Bildern?
Ja, tatsächlich war der Ausgangspunkt der, dass wir merkten, dass wir in unserem Archiv hier am Caspar-David-Friedrich-Institut doch recht zahlreiche Archivalien, Akten und auch Buchpublikationen aus den 1930er Jahren vorfanden, die eigentlich in der wissenschaftlichen Bearbeitung nur sehr unzureichend berücksichtigt worden sind. Und das haben wir dann zum Ausgangspunkt gemacht für eine kleine Ausstellung, die sich ganz speziell mit CDF im NS, so haben wir das genannt, also Caspar David Friedrich im Nationalsozialismus beschäftigen soll. Wir hatten auch durchaus ja auch Forscher, Forscherinnen hier am Institut, die schon zu den Akten gearbeitet haben. Wir haben etwa solche von der Hamburger Kunsthalle Kolleginnen gehabt, aber auch Florian Illis hat für sein Buch hier bei uns im Archiv recherchiert. Und dann haben wir gedacht, wir könnten doch auch tatsächlich mit unserem eigenen Material mal zu diesem ja doch wichtigen Thema eine Ausstellung machen.
Wie nutzten denn die Nationalsozialisten diese schönen, unendlichen Seelenlandschaften für ihre Zwecke? Und ist ihnen das gut gelungen?
Ja, tatsächlich haben sie etwas versucht, was auch bei anderen Künstlern schon so um 1900 begann, nämlich den Künstler und auch sein Aussehen, seine Physiognomie mit der Landschaft, in der er geboren oder in der er gewirkt hat, gleichzusetzen. Das ist zum Beispiel bei Van Gogh um 1900 passiert, den man bewusst zu einem nordischen Künstler stilisiert hat. Und bei Friedrich findet das schon übrigens in der Romantik seine Anfänge. Da wird er von Luise Seidler, einer Zeitgenossin, als großer, blonder, blauäugiger Mann bezeichnet. Das findet dann aber seine Fortsetzung schon so in der Jahrhundertausstellung 1906 bei Julius Meyer-Gräfe, der überhaupt auch über Van Gogh damals geschrieben hat, seine Korrespondenz. Und dann wird es, und das ist das Thema dann unserer Ausstellung in den 1920er und vor allen Dingen 1930er Jahren, relevant, als man Friedrich tatsächlich als Ur-Norddeutschen, der mit seiner Scholle verbunden sei und nur aus dieser Kraft, dieser Erde, also ich zitiere jetzt, diese große Kunst hat entstehen können. Und da wird es dann eindeutig rassistisch.
Da passte es ja wahrscheinlich gut, dass der 100. Todestag von Friedrich genau in die Zeit der Nationalsozialisten fiel. Er wurde dann ja sehr umfangreich gefeiert 1940, auch an ihrem Institut, das sich ja nach Friedrich benannte. Wie sahen denn diese Jubiläumsfeierlichkeiten aus damals?
Ja, es gab hier von der Stadt Greifswald 1940 am 7. Mai eine sehr, sehr große Weihefeier, die dann auch nationalsozialistisch instrumentalisiert wurde. Es befand sich dann auf der Bühne des Greifswalder Theaters eine Büste von Friedrich und eine junge, antikisch gekleidete Person hat diese Büste dann mit einem Lorbeerkranz versehen und dann gab es ein sogenanntes Huldigungstelegramm an den Führer. Man hat versucht, dann auch im Anschluss eine Initiative zu starten, dass Greifswald zu Friedrichstadt Greifswald umbenannt werden sollte. Das alles hat einer der, würde ich meinen, problematischsten NS-Kunsthistoriker, der Kunsthistoriker Kurt Karl Eberlein, initiiert, zusammen mit den Dozenten hier am Institut, am Kaspar-David-Friedrich-Institut. Im Anschluss dann wurde unser Institut auch im Kaspar-David-Friedrich-Institut umbenannt, also 1940. Und seitdem heißt es so. Und wir haben uns eigentlich dieser Geschichte und den vielen Akten, die da aus dieser Zeit übrig geblieben sind, nie recht gewidmet. Und das soll jetzt diese neue Ausstellung doch tun und wirklich wieder transparent machen.
Wie nutzten Sie denn diese topografischen Räume, um die Bilder für Ihre Zwecke zu instrumentalisieren?
Ja, man hat zum Beispiel kleine Heftchen produziert, da hat unser Institut sogar auch mitgewirkt, die dann so im Heftformat in die Jackentasche etwa der Soldaten gesteckt werden konnten. Und da waren dann Bilder vom deutschen Wald, von den Kreidefelsen und alles in Schwarz-Weiß-Reproduktionen zu sehen. Und das hat tatsächlich den Frontsoldaten dann in der Tasche, in der jeweiligen Uniform vermitteln sollen, was ihre in Anführungsstrichen urdeutsche Heimat alles beinhaltet, dass sie eben mit den Künstlern, die diese Heimat dargestellt haben, also Caspar David Friedrich, verbunden sein sollen und dann eben tatsächlich diesen Zusammenhang von Person, Rasse und Scholle, ich muss das leider in diesen fürchterlichen Termini jetzt ausdrücken, empfunden werden sollte durch die Soldaten. Und das haben die mit an die Ostfront genommen. Also es ist aus heutiger Sicht extrem perfide, wie Friedrich und seine Kunst damals instrumentalisiert worden ist.
Und das war ja nicht das letzte Mal, die DDR war damit ja auch recht erfolgreich und Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs ja gesagt, gerade in Zeiten so wie heute, wo Heimat ja auch wieder dieser Begriff verbunden wird, durchaus mit nationalen Ideen, kann das bei Friedrich auf fruchtbaren Boden stoßen? Ist das ein schmaler Grat?
Das ist ein schmaler Grat, wobei ich sagen möchte, dass das tatsächlich ja auch durchaus legitim ist. Jetzt also auch die Dresdner Ausstellung, die er noch nicht eröffnet hat, beinhaltet eben auch zum Beispiel die Spuren, die Wanderungen Friedrichs in Böhmen im Elbsandsteingebirge. Und das kann man ja auch durchaus nachvollziehen. Man sollte sich nur, und das ist unser Ansinnen, auch gewahr werden, dass dieses Nachspüren von Personen, Landschaft, Malerei, Friedrich und so weiter durchaus in einer nicht ganz unproblematischen Tradition steht. Und dann, wenn man sich dessen gewahr wird, ist das völlig legitim meiner Meinung nach, das auch heute wieder zu unternehmen. Nur es ist eben nichts Neues. Diese Versuche hat es schon vor 80 Jahren gegeben und genau darauf wollen wir abzielen, dass man nicht ganz so unkritisch, unproblematisch diese Parallelisierung sieht, wie das im Moment unserer Meinung nach getan wird. Wenn das in den Köpfen ein Stück weit weiter verbreitet ist, dass hier Traditionslinien im Moment gefahren werden, die durchaus schon einmal in ideologischer Weise missbraucht worden sind, dann ist eigentlich das Ziel unserer Ausstellung schon erreicht.
Und der nächste Schritt wäre dann vielleicht mehr Raum für Ihre Ausstellung. Ist ja bis jetzt nur, glaube ich, ein kleiner Raum bei Ihnen in Greifswald, der Ihnen zur Verfügung steht. Müsste das nicht genau, noch mehr Platz haben, das Thema?
Ja, eigentlich schon. Es ist ein kleiner Raum. Wir haben den Bahnhofspavillon in Greifswald dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Es werden auch Studierende auch ihre Kunst dort ausstellen. Wir haben zum Beispiel eine sehr interessante Arbeit mit Klaas Dias, die die Raketenstation in Peenemünde thematisieren. Das fanden wir sehr passend, im gleichen Ausstellungsraum zu zeigen. Ja, und tatsächlich wäre wünschenswert, wenn das etwas breiter und auch vor allen Dingen langfristiger thematisiert werden würde. Wir haben zu diesem Ansinnen auch geplant, unsere Dokumente, wir haben viele tausend Dokumente zu dem Thema Friedrich im NS auch digital zu publizieren. Wir haben zum Beispiel alleine über 20 Briefe von Wolfgang Gurlitt, einem der ja durchaus schillernden, nicht ganz unproblematischen Kunsthändler des Nationalsozialismus in unserem Archiv. All das wollen wir tatsächlich mittelfristig auch digital dokumentieren.
Eine Ausstellung in Greifswald dokumentiert, wie die Nationalsozialisten Caspar David Friedrich für ihre Zwecke vereinnahmten. Und darüber sprach ich mit dem Greifswalder Kunsthistoriker Kilian Heck. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hübert. Sie beginnen mit dem gescheiterten Wunsch, eine Lesung in der Bauhaus-Universität Weimar abzuhalten.
Kommende Woche beginnt das Kunstfest Weimar und auch die Bücherei der Bauhaus-Universität wird Veranstaltungsort. Ab Donnerstag wird dort das Projekt Kunst schafft Demokratie gezeigt. Da werden Plakate ausgestellt, die auch auf Werbeflächen im Land kleben und das Wahlergebnis im Sinne von gegen rechts beeinflussen sollen. Zusätzlich wollten die Veranstalter recht spontan erreichen, dass im Audimax Philipp Ruch auftritt und aus seinem neuen Buch Es ist 5 vor 1933 liest. Er ist Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Zwei Tage ließ man der Bauhaus-Uni Zeit, dafür grünes Licht zu geben. Zu wenig, wie das Präsidium nach einer Sondersitzung befand. Das Zentrum für politische Schönheit schrieb darauf hin, die Bauhaus-Uni habe die Veranstaltung verhindert, als zu heiß, zu polarisierend. Und wörtlich, wenn die AfD in Thüringen an die Macht kommt, wird die Uni keine Probleme machen. Die Thüringer Allgemeine schreibt, bei Überlassung des Audimax müsse durch die Uni eine Prüfung etwa auf Gemeinnützigkeit, Sicherheitsbelange oder Wirtschaftlichkeit erfolgen. Die hätte in der Kürze der Zeit nicht angemessen erfolgen können. Worauf die Bauhaus-Uni Wert legt, ihre Absage habe mit dem Inhalt der Veranstaltung nichts zu tun, worauf sie auch ausdrücklich hingewiesen habe. Diese Aussage hat das Leitungsteam vom Kunstfest Weimar dem Deutschlandfunk auf Nachfrage bestätigt. Für morgen ruft die Opposition Venezolaner auf der ganzen Welt zu Protesten gegen Präsident Maduro auf, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl. Die venezolanische Pianistin Gabriela Montero ist eine Kritikerin der Auftritte von ihrem Landsmann Gustavo Dudamel als Dirigent des vom Staat finanzierten Simón Bolívar Jugendsinfonieorchesters im Westen, wie zuletzt in den USA. Diese müssten endlich aufhören, sagte Montero im NDR.
I just feel that there cannot be a double standard.
Diese Doppelmoral darf nicht sein. Was für russische Musiker gilt, die im Westen verfemt sind wegen ihrer Nähe zum Regime, muss auch für Venezuela gelten. In westlichen Konzerthallen darf es keinen Platz geben für eine Propagandamaschinerie.
And my hope is that one day, of course, we don't have to speak about this. I don't have.
Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir eines Tages nicht mehr darüber zu sprechen brauchen. Aber im Moment ist es so, dass die Situation wirklich brenzlig ist und dass wir alles stoppen müssen, was das Maduro-Regime am Leben hält. Und damit meine ich auch diese Form der Propaganda.
Because we're in such a critical moment, and that includes its very effective propaganda machinery.
Die venezolanische Pianistin Gabriela Montero war das.
Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. In Frankreich scheint eine neue Regierung noch nicht in Sicht und Aktuelles über die Verhandlungen zu Nahost in Doha. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Freitagabend.